Gut, dann legen wir gleich los, würde ich sagen, mit dem Protokoll der letzten Stunde. Und Ihr Name ist?
Spörkenschen.
Genau, Spörkenschen.
Genau.
Ja, bitte.
Hallo. Wir haben das letzte Mal gesprochen zum Thema Kant und transzendentale Ästhetik. Wir haben gehört, dass Deleuze und Kant, Gemeinsamkeiten haben, aber dass Deleuze Kant auch kritisiert und Kant eigentlich auch weiterdenkt, und zwar in Bezug auf den transzendentalen Raum. Ja, Deleuze hat statt den transzendentalen Raum, von Kant das transzendentale Feld. Und was beide gemeinsam haben, ist, dass der Raum kein Begriff ist. Das ist beiden sehr wichtig. Und was bei Deleuze anders ist als bei Kant, ist, dass bei Kant letztlich alles im Gemüt passiert, also doch intern oder in einem drinnen. Und Deleuze eben sagt, nein, man ist immer draußen und man wird affiziert von außen. Und das ist eine Weiterführung von Deleuze zu Kant. Bei der Frage nach dem Raum haben wir gehört, dass es noch einen Vorreiter vor Kant gab, nämlich eben Leibniz. Und Leibniz ist ein Intellektueller, der den Raum so behandelt, als wenn es nur ein Begriff wäre. Kant, der eben den transzendentalen Idealismus zugehört oder ihn quasi begründet, vermittelt nun zwischen, mit seinen synthetischen Urteilen a priori, zwischen den Intellektuellen, also Leibniz, die alles eben behandeln, als wenn es Begriffe wären, und den Empiristen, so wie zum Beispiel Hume, bei denen alles aufgrund empirischer Erfahrung, also im Draußen eben liegt. Ich würde auch sagen, dass die Intellektuellen, so wie Leibniz, vergleichbar sind mit dem Buddhisten, was wir schon gehört haben.
Also wir müssen ein bisschen unterscheiden, intellektuell, das heißt eine Philosophie der Intellektualität, die keinen Unterschied macht zwischen Anschauung und Begriff. Weil wenn wir sagen Intellektuelle, dann Leibniz als Intellektueller, ich glaube, das führt in eine falsche Richtung. Also intellektuelle Philosophie, und das bedeutet für Kant, sie machen keinen Unterschied mehr zwischen Begriff und Anschauung, sodass alles in eine Philosophie der Diskursivität aufgehoben wird.
Also quasi theoretisch. Und insofern würde ich es eben vergleichbar machen mit dem, was die Buddhisten auch sagen, dass es kein Außerhalb gibt, sondern alles, ja, das wäre ja auch eine Frage, dass es eben kein Draußen gibt. Und Kant würde ich demnach eher in die Richtung der Vedantisten zuordnen, die eben sagen, es gibt eben eine Vermittlung zwischen draußen und drinnen, also zwei unterschiedliche Parts. Bei Kants synthetischen Urteilen geht es eben um, dass Begriffe und Affizierung synthetisch laufen müssen, damit eine Anschauung von einem Objekt möglich ist. Und das bekannteste Zitat von Kant dazu ist, reine Anschauung ohne Begriffe wäre blind. Ich glaube, das kennen wir alle. Was der Unterschied zwischen Begriff und Anschauung nun ist, haben wir besprochen. Damit etwas zur Anschauung kommt, muss ich mich sinnlich von dem Gegenstand draußen affizieren lassen. Dazu muss ich mich schon in einem Raum mit anderen befinden, von denen ich affiziert werden kann. Begriff ist etwas Theoretisches, das ich durch die Affizierung von draußen und der Verarbeitung davon in meinem Verstand entwickle. Ich brauche allerdings eben Begriffe, um etwas begreifen zu können, zum Beispiel das Beispiel, das Herr Böhler genannt hat mit der Universität. Also hätte ich den Begriff einer Universität nicht, würde ich das Uni-Gebäude nicht als eine Universität begreifen können.
Als ein Tier zum Beispiel, das ist ja eine Maus, die herinnen ist, weil ihr der Begriff der Universität fehlt, kann sie das Gebäude nicht als Universität identifizieren.
Kant in eigenen Worten formuliert, habe ich hier nochmal zwei Zitate zusammengefasst, die hier in den Unterlagen von Herrn Böhler auch vorgekommen sind. Nämlich sagt er, die Fähigkeit, Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Vermittels der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstände gegeben und sie allein liefert uns Anschauungen. Durch den Verstand aber werden sie gedacht und von ihm entspringen die Begriffe. Also nochmal in anderen Worten, in kantischen Worten, das, was ich gerade gesagt habe oder versucht habe zusammenzufassen. Deleuze kritisiert nun Kant und kommt damit zum transzendentalen Empirismus von Kants transzendentalen Idealismus. Nämlich er kritisiert den Punkt des Gemüts bei Kant. Hier möchte ich auch ein Zitat vorlesen, das wir letzte Stunde gelesen haben von Kant. Weil nun die Rezeptivität des Subjekts von Gegenständen affiziert zu werden, notwendigerweise vor allen Anschauungen dieser Objekte vorhergeht, so lässt sich verstehen, wie die Form aller Erscheinungen, vor allen wirklichen Wahrnehmungen, mithin a priori im Gemüte gegeben sein können. Wie ich eben zu Anfang schon gesagt habe, ist da bekannt eben dann doch letztlich ausschlaggebend immer das Gemüt, also das Drinnen. Und bei Deleuze geht es eben beim Befinden nicht um ein Gemüt, sondern vielmehr um ein leibliches, physisches Ich, das sich im Raum befindet, gemeinsam mit anderen Subjekten und Objekten, von denen er physisch affiziert wird. Raum und Inhalt dürfen demnach nicht getrennt werden. Es ist dies ein Allfeld der Welt, das wir alle in mannigfaltiger Art und Weise teilen. Es ist eines, das sich mit eröffnet im Geborenwerden eines singulären, empirischen, sinnlichen Lebewesens. Mit dem empirischen Geborenwerden dieses Körpers wird das Feld mit eröffnet und mitgeboren. Es gab das letzte Mal auch noch die Frage, wie man sich das vorstellen kann, mit dem jedes Mal neu geboren werden des Feldes, in dem wir uns alle befinden. Und es wurde eben gesagt, dass aufgrund dessen wir alle ein Teil dieses Feldes sind, dieses Feld jedes Mal, wenn ein neuer Körper geboren wird, ob das jetzt eben ein Mensch ist, ein organisches oder ein anorganisches Ding, das da geboren wird, in diese Welt hinzukommt, verändert sich diese Welt natürlich, weil es eben alles aus einer Substanzmasse entsteht. Gut. Für Deleuze gibt es eben nun keinen Vorzug von dem Transzendentalen und der Empirie, sondern eine Gleichsetzung von beiden. Und das ist dann die Immanenzphilosophie. Das heißt, das Feld selbst geht dem empirischen Erscheinen der Dinge nicht voraus, sondern es passiert gleichzeitig. Wenn ein Körper geboren wird, dann wird in diesem singulären Dasein immer schon eine ganze Weltoffenheit mit eröffnet. Deleuze geht es um die Unterscheidung von Begriffen und dem Feld und der Ebene. Denn die Ebene ist beseelt von Begriffen und von Körpern. Die Errichtung einer Immanenzebene, das Feld, das wir alle teilen und in dem wir aufeinander bezogen sind, entsteht aus dem Denken. Das Denken der Immanenzebene ist ein Entwurf des Denkens selbst. Das heißt, die Immanenzebene braucht die Tätigkeit des Denkens, um in Erscheinung treten zu können. Das Denken ist ein Konstruieren dieser Ebene selbst und kommt ja nicht nur äußerlich, also von außen zu. Es geht über die Frage, wie ein Begriff entsteht und dass der Raum kein Begriff ist. Und insofern stimmt Deleuze mit Kant absolut überein. Ein Zitat nochmal von Kant. Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Erfahrungen abgezogen wird. Denn damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mir bezogen werden, einem anderen Ort des Raumes, als drinnen ich mich befinde. Dazu muss die Vorstellung des Raumes schon zugrunde liegen. Ich glaube eben, eine Anmerkung von mir ist, wenn ich das so einbringen darf, dass die Vorstellung dieses einen Raumes, den Deleuze das Feld nennt, dass es leichter ist, sich das mit dem Feld vorzustellen, als mit dem Wort Raum. und dass Raum eher in diese Begriffsdefinition fällt, weil wir unter Raum uns einfach viel mehr noch vorstellen können, vor allem wenn es darum geht, dass in diesem Raum, dass wir uns vorstellen können, wie Kant sagt, dass ein Raum leer sein kann. Und dass es dann eben, dass dann dieser Raum wieder auf einen Begriff zurückfällt. Und ich glaube, wenn wir das Ganze Feld nennen und nicht Raum, dann ist diese Vorstellung einfacher, weil wir uns ein leeres Feld weniger vorstellen können. Weil im Raum haben wir immer die Idee oder von einem zum Beispiel Klassenzimmer, in dem wir uns befinden, und das könnte theoretisch auch leer sein. Ein Feld in dem Sinne, ich glaube, diesen Begriff kann man nicht so begrifflich, nicht mehr begrifflich, ne, wie das Wort Raum. Und es ist eben wichtig, keinen Begriff daraus zu machen, weil es eben kein Begriff ist, sondern eine Gegebenheit a priori.
Danke.
Also dann werde ich gleich versuchen, vielleicht noch einmal, also diese Schlussbemerkung von Ihnen aufzunehmen. Sie haben natürlich völlig recht. Deleuze beginnt den Begriff Raum durch sowas wie ein transzendentales Feld, wie er sagt, zu ersetzen. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, dass er sagen würde, das was ich versucht habe bei Kant aufzuzeigen, dass er mit Kant geht, eben im Sinne dessen, dass es so etwas wie ein Transzendentales überhaupt gibt, also keinen primitiven Empirismus im Sinne, wir können reduzieren die Weltoffenheit, in der wir sind, auf irgendwelche empirischen Gegenstände. Also da haben wir gesagt, geht da mit Kant mit. Ja, es gibt so etwas wie ein Transzendentales, aber das ist, wie Sie zum Schluss richtig gesagt haben, das ist nicht so sehr ein leerer Raum, sondern gerade auch in Auseinandersetzung natürlich mit der Physik und ganzen, aber auch in der Soziologie seiner Zeit, taucht auf das Wort Feld, Feldtheorie. Ja? Und um das kenntlich zu machen, habe ich heute eine, das habe ich noch nie gemacht, eine Art Decke oder Tuch mitgenommen, um Ihnen das nochmal so ein paar Muster, wie wir nicht denken sollten, eine Immanenzebene vorzuführen oder zu demonstrieren. Sie wissen schon, in der Schule ist das immer so, dass die Experimente der Physik und so nie gelingen. Ich werde es aber trotzdem an dieser gefalteten Decke ein bisschen versuchen zu demonstrieren, noch auf ein paar problematische Punkte aufmerksam machen, wo wir eben Raum und das Verhältnis von Dingen im Raum müssen beginnen, anders zu denken, als wir das noch bei Kant gewohnt sind. Und zwar, Sie können sagen, in der indischen Philosophie, weil das auch gefallen ist, da gibt es wirklich immer wieder das Beispiel, das Brahman, das Absolute, ist wie ein Tuch. Ja, es ist immer wieder ein Beispiel, das es in der indischen Philosophie gibt. Und Sie können diese Decke so als einen Ausschnitt aus einer unendlichen Immanenzebene, das Tuch ist natürlich nicht unendlich, das heißt, Sie sehen schon, die Demonstration scheitert schon an dem, dass es ein unendliches Tuch sein müsste. Und wir haben, wenn wir zum Beispiel die Heideggersche Terminologie der Seinsfrage nehmen, dann sagt Heidegger, es gibt so eine letzte und radikalste Unterscheidung in der Philosophie, die die klassische Philosophie immer mehr verdrängt und vergessen hat, gerade die europäische Philosophie in ihrer Geschichte, nämlich die Unterscheidung von Sein und Seienden. Ja, es gibt viele seiende Dinge, aber es gibt nur ein Sein. Und Sie haben auf den Folien ja gelesen, Deleuze sagt, die große Frage, auf die die Immanenzebene zurückweist, ist die Frage von Einheit und Vielheit. Also diese alte Frage der europäischen Philosophie, die gerade die griechische Philosophie auch so stark beschäftigt hat, nämlich das Inkaipan, ja, das Eins und Alles. Übrigens, die deutschen Idealisten, Hölderlin, Hegel, Schelling, die haben, als sie selbst noch Studenten der Philosophie und Theologie waren, die meisten waren, haben das ganze Systemprogramm des deutschen Idealismus unter der Formel als Studenten Hegel, eins alles. Ja, und vor allem diese heraklitische Form und das eine, das durch, von allem durchdrungen wird und das alle, das im Grund ein Eines ist. Genau dieses eine alles, das in sich unterschieden ist, das war die Parole der jungen studentisch-rebellischen deutschen Idealisten. Und etwas damit hat auch die Lösvorstellung eben der Immanenzebene zu tun, eins alles. Und was Deleuze sagen würde, der Raum ist eben nicht einfach nur so ein euklidischer Behälter, wie wir das zum Teil noch bei Aristoteles haben und wie wir gesehen haben, selbst noch am Anfang der transzendentalen Ästhetik bei Kant in der Kritik in der reinen Vernunft, sondern sie müssen sich den Raum wirklich eher als eine Art plastisches Feld, also plastisch vorstellen. Der ist formbar und ist immer eine Art, nicht einfach nur ein leerer Behälter, in dem die Dinge sind, sondern ich habe letzte Stunde gesagt, es ist eher etwas, was alle Dinge an sich haben, als ihr drumherum. Ja? Und jetzt können Sie sagen, dieser Raum ist plastisch. Ich gebe es wieder weg. Dieser Raum ist plastisch und wie Deleuze sagen würde, der ist plastisch, heißt er ist formbar und faltbar. Das heißt, der Raum ist schon darum etwas anderes wie ein nur leeres Ding, weil alles, was in diesem Raum da passiert, alles, was in diesen Raum hineingeht und erscheint, etwas mit dem Raum selber macht. Das heißt, das Ding ist nicht mehr unabhängig, isoliert von seiner Umgebung und von seinem Raum, sondern jede Ding-Eigenschaft ist gleichzeitig auch eine Fehldeigenschaft. Es ist gleichzeitig etwas, was, sobald dieses Ding da, diese Falten hier entstehen, ist es so, dass wir das auf mehrere Ebenen gleichzeitig uns anschauen. Wir können sagen, jetzt erscheint Seiendes auf der Ebene des Seins. Ja? Wir können sagen, diese Falte kann ich jetzt als ein Ding auf diesem Tuch beginnen zu betrachten. Und Deleuze würde sagen, so gehen die Begriffe vor, sie nehmen dieses eine Ding und schauen nur noch dieses eine Falte an. Wir können aber sprachlich ja sofort sagen, diese Falte, die hier entsteht, ein Gebirge zum Beispiel, ja, Sie haben die Welt und da stehen so Schichten und es stehen so mit der Zeit Faltungen, es entstehen Gebirge und solche Sachen bei uns, also Erdschichten und so weiter. Dann würde er sagen, wir sind gewohnt, eben wenn wir die Immanenzebene verlieren und nicht mehr das als eine vielfältige Faltung von dieser einen Ebene sehen, dann vergessen wir immer schon, dass diese Falte, Falte des Tuchs ist. Ja? Ich kann jetzt sagen, okay, ich habe hier eine Falte, aber diese Falte hier, die in der Entfaltung der Zeit entsteht, ist ja gleichzeitig eine Falte genitiv des Tuches. Das heißt, es ist gleichzeitig die Entstehung von einem Sein, Heidegger gesprochen, also von einem Differenzmoment innerhalb dieser Ebene, ist gleichzeitig selbst eine Faltung und Entfaltung des Seins selbst, wie Heidegger sagen, des Einen. Es ist die eine Decke, die hier sich faltet und entfaltet. Ja? Und wenn viele Falten entstehen, dann sehen wir, irgendwo können wir uns konzentrieren auf diese Falte und auf jene Falte und wir können uns fragen, wie diese Falte im Verhältnis zu den anderen. Aber es ist immer Faltung und Entfaltung der einen Immanenzebene, was Deleuze sagt. Ja? Wenn wir den Satz nehmen, der hier beim Protokoll auch was, da erscheint jetzt sozusagen ein Lebewesen in Zeit und Raum, dann ist dieses Erscheinen nicht nur ein Erscheinen von einem einzelnen Ding, sondern indem hier beginnt sozusagen ein Ding zu erscheinen, wird die ganze Gezüge der Ebene verschoben. Ja? Also sozusagen, wenn dieses Ding da hinüberzieht, dann macht das was mit dem Sein selbst, mit der Immanenzebene. Ja? Und wenn da ein zweites kommt, dann ist es nicht so nur eines, das darauf entsteht, sondern die ganze Ebene wird neu gefaltet und das ganze Gefüge der Falten auf dieser Ebene verändert. Das heißt, es ist ein Erscheinen von etwas auf einem Feld. Das heißt, die ganze Immanenzebene verändert sich sofort, sofort ein Ding in eine andere Richtung oder eine andere Bewegung. Weil es auf dieser Ebene als solches selbst ein, wie ich am Anfang gesagt habe, Denken des Seins, weil es zum Beispiel der Vollzug des Denkens selbst eine solche Faltung der Seinsebene schon bedeutet. Ja? Also es ist ein Eines im Unterschied zu vielen, diese eine Faltung im Unterschied zu vielen anderen, aber gleichzeitig ist es auch immer schon die Entfaltung dieser einen Ebene, auf der, wie Deleuze dann schreibt, diese eine Welle, auf der sich alle anderen Wellen ergeben. Ja? Und das heißt, Sie haben jetzt nicht mehr nur irgendein isoliertes Ding und daneben einen ihn umgebenden Raum, sondern die Eigenschaften dieses Dings sind immer auch schon Eigenschaften des gesamten Feldes. Und jede Veränderung des einzelnen Dings zieht eine Veränderung des gesamten Felds, der gesamten Umgebung, wenn Sie so wollen, von diesem Ding mit sich. Und zwar darum, weil es als einzelnes Eins gleichzeitig auf der Immanenzebene gesehen immer schon ein sozusagen, was die Griechen Synerches, ein Kontinuum ist in einem kontinuierlichen Kontakt zu allen anderen Teilen dieser einen Immanenzebene ist. Und das passiert natürlich mit jedem einzelnen Punkt, der da oben ist. Und daher können Sie, wie Kant das noch macht, im Sinne dieses Immanenzdenken oder Feldtheorie-Denken, wie das eben auch in vielen Wissenschaften im 19. Jahrhundert populär wurde, Sie können nicht mehr zwischen Ding, wie Kant das noch macht, und Raum und Umgebung unterscheiden, weil der Raum, umgebende Raum eine Eigenschaft des Dings selbst ist und umgekehrt jedes Ding in seiner Veränderung zugleich auch das ganze Feld mit verändert. Also das wäre so ein Versuch, Ihnen nochmal eine Art andere Bild vom Verhältnis von Ding, Raum und sozusagen die Bedeutung des Feldbegriffs, der hier auftaucht, transzendentales Feld von Deleuze.
Okay, also das mit dem Feld habe ich jetzt ganz verstanden. Nur das Feld an sich ist ja total unbelebt. Also die Decke wird sich nicht bewegen, wenn Sie oder irgendetwas das nicht bewegen wird. Aber was ist das, was die Decke bewegt?
Ja, da kommen wir, das ist eben die Sache. Einerseits, da kommen wir dann immer mehr hin, vor allem wenn wir dann den Agamben-Text machen würden, wenn wir fragen, was ist der Begriff Immanenz, ein Leben? Ja? Wie ist das, wird das Allerschwierigste, oder darum habe ich das genannt, das Fleisch der Immanenz, ja? Weil hier das Ganze so ist, dass erst Leben eigentlich bedeutet die Entfaltung von Differenzen auf diesem Feld. Das heißt, genau das, was hier dieses Feld in Bewegung und damit in Differenz bringt, und wenn Sie wollen, wenn wir das Wissenschaft Information, also Differenzpunkte, Unterscheidungsmerkmale der Ebene und diesem einen, dieser einen Information, die ich dann habe, ja, die da aufscheint. Genau das ist dann die Frage, von daher müsste ein neuer und anderer Begriff des Lebens gedacht werden. Ja? Was bedeutet Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Da werden wir zu diesem Text, werde ich heute hoffentlich am Ende zumindest der Vorlesung noch kommen. Aber das heißt, das führt uns dann nicht mehr nur auf den Begriff der Immanenzebene, sondern auf die Frage, was bedeutet ein Leben, das von dieser Immanenzebene her verstanden, konzeptualisiert und begriffen. Und das wird werden wir immer mehr sehen im Laufe des Semesters. Also ich bin jetzt ja noch bei der Vorerklärung überhaupt, wie wir in diesen Horizont des Denkens von Deleuze hereinkommen. Aber genau das Entscheidende wird dann sein, wie können wir die Bewegungen auf diesen Immanenzebenen denken. Jetzt bin ich erst noch eigentlich in der Vorstufe, wie kommen wir überhaupt dahin, bestimmte Bilder von Ding und an sich und umgebenden Raum, wie können wir den dekonstruieren, wie Derrida sagen würde, um uns überhaupt mal frei zu machen, zu sehen, was eine solche Immanenzebene ist, um dann aber im Laufe des Semesters dahin zu kommen, wie ist der Bewegungscharakter dieser Immanenzebene, sprich, wie ist das Leben einer Immanenz? zu verstehen. Und da sagte aber der klassische Begriff von Leben, wie wir ihn zum Beispiel von Aristoteles her kennen, in der Geschichte der abendländischen Philosophie vorprägen, der muss sich dann verändern, wenn wir beginnen, ein Leben auf der Ebene der Immanenz selbst und von dieser Ebene herzudenken. Und das ist aber dann die Frage, wo wieder die begriffliche Arbeit auch gefragt wird, des Philosophen, nämlich wie dekonstruieren wir einen Begriff, der noch viel zu nahe vom Leben, wie die viele Philosophen sagen, den Ding, viel zu deontologisch wird. Ja, also Heidegger sagt das zum Beispiel in seinem Vortrag vom Wesen des Kunstwerks, ja, wo er eine schöne Geschichte der Ontologie macht, und er sagt, sehr lange hatten wir genau den falschen Substanzbegriff, nämlich eher den aristotelischen, den kennen wir auch im Alltag noch. Wenn Spinoza von Substanz spricht, dann meint Spinoza, das werden wir dann hören, dieses eine Tuch, ja, in seinen Modifikationen und vielen Veränderungen. Während wenn Aristoteles von Usia spricht, dann meint er eher die einzelne Falte als eine Substanz. Und von daher haben wir im Alltag, zum Beispiel in den Naturwissenschaften, immer noch stark die Rede von einer chemischen Substanz. Das ist typisch aristotelischer geprägter Sprachbegriff. Oder wenn Aristoteles sagt, Sokrates ist eine Usia, Sokrates ist eine Wesenheit, dann wird Spinoza genau dagegen sagen, nein, das ist ein falscher Gebrauch. Sokrates ist nie Substanz, der ist nie das eine der Welt, sondern er ist nur ein Hügel, eine Falte auf dem Ganzen. Das heißt, er ist ein Modus der einen Substanz. Und daher haben wir aber trotzdem noch im alltäglichen Sprachgebrauch, sprechen wir eigentlich meistens nicht spinozistisch, sondern klassisch aristotelisch, indem wir sagen, diese oder jene chemische Substanz zum Beispiel. Oder wenn wir da auf Menschen sagen, individualistisch, jedes Individuum ist in sich eine Substanz. Ja? Dann würden wir sagen, Sokrates ist eine Substanz, Beispiel aus der Metaphysik von Aristoteles. Das wäre eben ein Substanzbegriff, wo es dann fast so viele Substanzen, wie es einzelne Dinge gibt. Ja? Während ein völlig anderer Substanzbegriff, der Immanenz eben ist, den eben, wie wir hören werden, Deleuze ganz stark von Spinoza her hat, wo Substanz nur im Singular existiert. Es gibt nur diese eine unendlich weite Decke und die Faltungen dieser einen Decke sind die vielen Dinge, sprich die vielen Modi der Decke. Weil wir sagen ja nochmal, das ist eine Falte der Decke. Es ist eine Falte der Immanenz eben. Und genauso, es ist eine Modifikation der einen Substanz bei Spinoza. Und diese Falten sind nicht selbst Substanz. Daher gibt es nur eine Substanz spinozistisch, während eben wir aus anderen philosophischen Traditionen, Sie wissen, Descartes kennt zwei Substanzen und Aristoteles ist die große Frage, ob es nicht genauso viele Substanzen und Ideen gibt, wie es Dinge gibt. Unterschiedlich. Ja, also das heißt, wir haben hier ein Problemhorizont und eben Deleuze spricht sich aufgrund dieses Feldtheoriegedankens dann gegen die aristotelische, halb gegen die kantische, wie wir gesehen, ja, transzendentales Feld, aber nein, im Sinne der typisch euklidischen Trennung bei Kant noch zwischen Ding und umgebenden Raum und ja, vor allem dann, das werde ich heute noch vorlesen, Spinoza. Ja, Spinoza, der, wie er sagen wird, das kann ich auch schon kurz einmal vorgehen, Spinoza, der diese Ebene am reinsten, gehe ich vielleicht gerade dahin, am reinsten gedacht hat. In diesem berühmten Beispiel 3, das ich leider hier nur so teilweise ansprechen kann, aber das, wenn Sie diesen Text lesen, über was ist Philosophie Immanenzebene sicher der wichtigste Teil des Ganzen ist, da schreibt er zum Beispiel Deleuze hier, nicht die Immanenz ist es, die sich auf die Substanz und die Modi bei Spinoza bezieht, im Gegenteil, die spinozistischen Begriffe von Substanz und Modi sind es, die sich auf die Immanenzebene beziehen. Also Deleuze interpretiert den Spinozismus so, dass Spinoza der war, der am reinsten diese Immanenzebene unter dem Begriff der Substanz und der Modi gedacht hat. Und ich zeige Ihnen noch eine zweite. Gibt es eine beste Ebene, die die Immanenz nicht an etwas ist X ausliefert? Das ist wieder genau natürlich eine Kritik an Kants Beginn der transzendentalen Ästhetik und dann, wie er überhaupt zu seinem berühmten X-Ding an sich kommt. Ja? Also wo er genau sagen, gibt es eine beste Ebene, die die Immanenz nicht an etwas, an ein X. Das heißt, was ist damit gesagt? Die Schwierigkeit ist, wir haben dann die Gefahr, als würden wir eine Falte auf diesem Tuch mit dem Tuch selbst verwechseln. Ja? Also genau was er sagt, das ist der Unterschied zwischen Begriffen. Das Tuch ist in Wirklichkeit kein X und kein Ding. Das ist, was er sagen wird. Wenn wir das Tuch verwechseln mit den Falten auf dem Tuch, dann machen wir das Tuch, und das ist natürlich wieder, warum dieses Beispiel nur halb funktioniert, weil natürlich beim Tuch könnten Sie mir sagen, das ist ja natürlich ein Ding. Aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, wenn ich das sage, das ist ein Ausschnitt von einer Immanenzebene, dann dürfen Sie die Immanenzebene nicht mehr verdinglichen. Das ist nicht ein Ding auf der Ebene, sondern es ist eher ein Feld, eine Fläche, eine Unendlichkeit. Er sagt sogar beim Beispiel 3, ein Aperon, ein unbegrenztes Unendliches, allerdings eben nicht ein leerer Behälter, sondern ein plastisches Unendliches, ein formbares und so weiter, feldhaftes Unendliches. Ich komme gleich zu Ihnen. Also hier sagt dagegen Kant, gibt es eine beste Ebene, die Immanenz nicht an etwas, X, ein Ding an sich und so weiter, auslieferte und nichts Transzendentes mehr nachhelfe. Das ist eine genaue Kritik an Kant, ja. Denn er würde sagen, sobald man das zu einem Ding macht, was zum Beispiel in vielen Religionen passiert, ja, man macht das dann zu einem transzendenten Ding genannt Gott. Ja, oder man macht es eben noch sehr wohl zu etwas Transzendenten, wie wir bei Kant sagen können, indem man komischerweise dieses Feld, die ganze unendliche Decke, in ein Subjekt hineinnimmt und dann kommt die schwierige Frage, ja, dann kommt die schwierige Frage, wie kommt das Subjekt im Transzendieren von sich hinaus zur Welt? Und dann kommt man in so Fragen wie, ist die Welt real oder ideal und so weiter. Aber da hat Heidegger, wenn Sie wollen, völlig richtig die Antwort gegeben. Er hat gesagt, das Problem ist ein Scheinproblem, wir sind schon immer draußen in dieser Immanenz. Es ist nicht so wie Kant, nein, dass das im Gemüt sei und im Subjekt, sondern umgekehrt, Subjektivität entwickelt sich als eine Art und Weise, auf dieser Immanenzebene zu sein. Und der große Irrtum von Kant ist, dass er glaubt, er kann die Welt einfalten, wenn man so will, in die ganze Subjektivität, und dann kommen wir in so Scheinprobleme wie kommt das Subjekt wieder aus sich heraus, hinüber transzendiert, hinüber in die Welt und hin und her. Und das ist genau ein philosophisches Problem, das damit versucht wird zu übergehen, indem gesagt ist, diese Frage ist einfach eine Scheinfrage. Das Problem ist nicht, wie kommen wir raus in das Feld der Welt, sondern wir waren nie anders da, als dass wir auf diesem Feld der Welt in Erscheinung getreten sind, von der physischen Ebene bis hinaus zum Denken und hin und her. Es gibt dieses Subjekt nicht als etwas, was die Decke in sich hineinstülpt, und dann ist die Frage, wohin kommt es da heraus, sondern Subjektivität ist selbst nur eine Welle oder eine dieser Krümmungen dieses Feldes auf der Ebene der Immanenz. Ja? Das ist alles, also von Deleuze sehr genau, ich weiß eins, zwei, aber ich möchte dieses Ding, nichts dran, man möchte sagen, die Immanenz sei zugleich das, was gedacht werden muss und das, was nicht gedacht werden kann. Sie wäre es, das nicht gedacht im Denken, sie ist der Sockel aller Ebenen, jeder denkbaren Ebene immanent, der es nicht gelingt, jene zu denken. Jetzt wollte ich aber noch eigentlich Ihnen, Sie haben die Folien ja auch gelesen schon, dass er dann sagt, Genau, das wollte ich eigentlich und dann komme ich zu Ihnen beiden. Was nicht gedacht werden kann und doch gedacht werden muss. Also natürlich, Sie können jetzt, was nicht gedacht werden kann und doch, wir sind immer schon auf dieser Decke. Und daher müssen wir sie denken. Sie ist immer schon da, diese Ebene, und wir können sie nicht nicht wegdenken. Oder wenn wir sie wegdenken, dann ignorieren wir sie. Aber sie ist trotzdem da. Ja? Das ist das Erste. Wir können nicht die Immanenzebene nicht denken. Denn dieses Feld, dieses transzendale Feld, wie er sagen wird, das ist a priori, wie Kant sagt. Das ist immer schon voraus in allen Verhältnissen, wo wir uns aufeinander beziehen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir nie dieses Feld in irgendeinen Gedanken, ein Konzept oder ein Denken, einen Begriff einfangen können. Es kann keine Idee von diesem Feld geben. Das ist seine Kritik des Idealismus. Der Idealismus tut so, als ob er das Feld in eine Idee einfangen kann. Aber dieses Feld, auf dem wir uns in der Welt sein teilen, ist ein Feld, das per se nicht in einen Begriff oder in eine Idee gebracht werden kann, sondern das kann nur als diese Offenheit von Welt sein gelassen, kann man nur sein lassen. Was nicht gedacht werden kann und doch gedacht werden muss, wurde ein einziges Mal gedacht. Wie Christus, und jetzt wird er ganz emphatisch, wie Sie hören, wie Christus ein einziges Mal, und hier haben Sie es, Fleisch geworden ist, ja, um für dieses Mal die Möglichkeit der Unmöglichkeit aufzuzeigen. Da ist Spinoza auch der Christus der Philosophen. Und die größten Philosophen sind allenfalls Apostel, die diesem Mysterium näher oder ferner stehen. Spinoza, das unendliche Philosoph werden. Er hat die beste, unter Anführungszeichen, das heißt reinste Immanenzebene gezeigt, der Richter gedacht, diejenige, die sich nicht dem Transzendenten preisgibt und nichts vom Transzendenten zurückgibt, diejenige, die am wenigsten Illusionen, schlechte Gefühle und irrige Wahrnehmungen erregt. Also Sie sehen hier emphatisch, und ich habe das jetzt vorgezogen, da wollte ich eigentlich gegen Ende der Stunde hinkommen, aber Sie sehen, ich lasse mich von Ihnen irgendwie da auf dieser Immanenzebene hin und her bewegen. Das heißt, mit Spinoza und seiner Lehre, dass die Substanz dieses eine Feld ist, dem alles andere immanent ist, haben wir schon einen Philosophen, der sowas wie die Immanenzebene relativ rein gedacht hat. Und wir werden dann, ich gehe jetzt wieder zurück dann auf Kant, wir werden auch sehen, wo da nochmal die Unterschiede zwischen Spinoza und Kant liegen werden.
Ich hatte eine Frage, vielleicht hat sich das jetzt eben im letzten Text erklärt. Für mich war die Frage, wenn sobald jemand sind in der Immanenzebene, das Subjekt, wodurch sind die Subjekte charakterisiert, dass sie aus der Immanenzebene gefaltet werden? Das ist praktisch durch den letzten Text dann beantwortet, das kann man nicht beantworten, aber es ist.
Ich kann nur den Genitiv, Denken des Seins, wenn ich es ganz klassisch und logisch mache. Wenn Sie normalerweise haben den Satz Denken des Seins, ja, dann haben Sie in einem vulgären Denkbild irgendwo das Sein und als zweites daneben das Denken. Ja, Sie lesen den Genitivus Objektivus in dem Sinne als genauso wie Sie vor sich haben die Bank. Ja, ich denke die Bank. Da draußen ist die gegenständliche Welt der Bank und ich bin sozusagen etwas daneben. Das kommt genau von dieser falschen Raum, euklidischen, wenn man will, Raumvorstellung. Ich bin hier, dort ist die Bank und jetzt habe ich einen Gegenstand, ja, auf den ich mich beziehe. Die Decke in dem demonstrierten Beispiel funktioniert aber ganz anders wie diese Decke. Wenn ich denke, falte ich schon die Decke. Ja? Ich kann nicht ohne Sein denken. Das Sein ist nicht nur der Gegenstand, den ich denke, wenn ich philosophiere. Das wird ja eine der Theorien von Deleuze sein. Kann man, sagt er in einer Folie, kann man die gesamte Geschichte der Philosophie als ein Denken der Immanenzebene denken? Das würde für ihn vieles bedeuten. Philosophen sind Menschen, die irgendwo mit diesem Feld im wahrsten Sinn des Wortes in Denken in Berührung kommen. Die erfahren aber doch, Sein ist uns offenbar. Oder so. Das ist, die kommen in Berührung mit der Ebene der Immanenz. Das ist die eine Theorie, die ich lese. Die kann man die ganze Geschichte der Philosophie lesen, als dass das philosophische Denken ein in Berührung kommen mit dieser Immanenz. Wenn das wahr wäre und das Denken der Philosophie immer schon ein Denken des Seins oder der Immanenzebene wäre, dann müssen wir dieses Alltagsbild von Denken, in dem man Subjekt hier ist und Gegenstand dort, überwinden. Weil das funktioniert nicht mit der Denke. Das funktioniert nicht, weil jeder Akt des Denkens selbst schon eine Entfaltung und Faltung des Seins selbst ist. Sie können nicht außerhalb vom Sein denken. Das ist ja, was Parmenides am Anfang diskutiert. Ja? Gibt es ein Denken, das nicht Denken des Seins ist? Und er negiert dann, nein, es gibt das Denken selbst, ist schon, und jetzt gehe ich in die 20. Jahrhundert, es ist schon ein Vollzug, ein performendes Sein. Ja? Das ist genau das, was im 20. Jahrhundert dann eben unter der Performance hereinkommt. Wenn ich denken will, kann ich nur denken, wenn ich das Denken schon als ein neues Falten der Immanenzebene im Denken, im Vollzug des Denkens selbst entfalte. Das taucht auf und Fichte kommt ja vor in diesem Text an die Immanenz sein Leben, und zwar sehr positiv, wenn Fichte sagt, dass ich denke, ist eine Tathandlung. Ja? Das heißt aber nicht, sie denken ein Sein, das irgendwo schon vorhanden oder fertig konstituiert wird, sondern wenn sie philosophisch denken, dann denken Sie in Berührung mit der Decke selbst als ein bestimmtes Design dieser Decke. Sie entwerfen gleichzeitig beim Denken oder konstruieren, wie Deleuze sagen würde, eine Konstellation der Entfaltung dieser Decke. Und darum sind Sie, wenn Sie so wollen, nie nur ein Subjekt, das Denken sich zu einem fertigen Objekt sein oder Immanenz verhält, sondern dass beim Denken des Seins das Sein selbst mitdenkt und entwirft. Das heißt, das hat Tatcharakter, wie Fichte sagt. Ja? Das für sich ist eine Tathandlung. Ja? Das heißt, sie tun was, wenn sie philosophisch denken. Nämlich sie entwerfen ganz praktisch und entfalten eine Immanenzebene. Ja, es gibt hier nicht mehr diese einfache Beziehung, wie wir sie im Alltag kennen, von der Alltagserfahrung, hier ist ein Ich und da drüben ist irgendwo das Objekt. Sondern das Verhältnis oder Gefüge von Subjekt und Objekt wird ein anderes, wenn wir beginnen, Denken als Denken des Seins oder wenn man will, als Entfaltung der Immanenzebene zu denken. Ja, der Genitivus Subjektivus gehört hier im wahrsten Sinn des Wortes in eine seltsame Zusammengehörigkeit mit dem Genitivus Objektivus. Denken des Seins ist Denken des Seins. Ja, ist ein Vollzug des Seins. Und daher können Sie hier Subjekt und Objekt überhaupt nicht mehr im klassischen Sinne voneinander trennen. So ähnlich wie ich das demonstriert habe auf der Ebene der Räumlichkeit zwischen einem Ding und seiner Umgebung. Sie kennen alle von der Physik die Beispiele, ja, von der Schwerkraft. Sie haben dann nicht mehr den leeren Raum, sondern jeder Körper im Raum macht Tullen, ja, so Art von Krümmungen in den Raum hinein, einfach dadurch durch das Gewicht, dass das Ganze. Und Deleuze arbeitet natürlich alles. Wenn Sie so in Fernsehanimationen das sehen, oder ich nehme an, wahrscheinlich auch auf Internet, wenn Sie das nachschauen, dann haben Sie meistens so eine Art Netz, Ja, so eine Art Netzdarstellung, und jeder Körper, der da hineinkommt, der macht, der verformt dieses Netz da. Und das erinnert natürlich sehr an das, was Deleuze ein Sieb nennt. Ein Sieb des Chaos. Ja? Das heißt, jede, und das zeigt eben genau wieder diese relativitätstheoretischen Ansätze, die zeigen eben genau, dass sie das gegen Kant. Kant, der eben sagt, jede Eigenschaft von einem Ding im Raum verändert mit die Eigenschaft des Raumes. Und genau das ist ein Denken, das Kant so noch fremd ist. Ja, im Gegenteil, das versucht er gerade abzuwehren in der transzendentalen Ästhetik. Indem er eben sagt, das habe ich ja letzte Stunde gesagt, der Raum ist keine Eigenschaft des Dings. Und genau das würde Deleuze sagen, ja, guter Kant, du hast uns gezeigt, es gibt transzendentale Felder, aber schlechter Kant, du glaubst, die Dinge und die Felder wären voneinander trennbar. Nein, jede Dingeigenschaft ist auch eine Veränderung der Feldereigenschaft. Ja? Und sie können das nicht mehr so einfach trennen, wie Kant das macht. Ja? Wie ich eben nietzscheanisch immer sage, der Raum ist ein Ding an sich. Jedes Ding hat diesen Raum an sich selbst. Und der Raum selber ist ein Merkmal oder eine Eigenschaft jedes erscheinenden Körpers. Ja? Weil die Eigenschaften des einen die Eigenschaften des anderen mitbedingen. Wie meinen Sie, das Gleiche sich?
Dass das Gleiche sich vom Gleichen unterscheidet, dass das Gleiche sich vom Unterschiedenen unterscheidet und dass der Unterschied sich von sich selbst unterscheidet.
Genau, da sind wir noch nicht. Das ist dann, weil wir nächste Stunde hoffentlich hinkommen, wenn wir den Begriff des Lebens beginnen zu thematisieren. Dieses sich von Heraklit, ja, und wenn Sie so wollen, auch in einer bestimmten Weise Adorno, dieses eine unterschiedene und sich Lebende in sich von sich selbst unterscheiden. Unterscheidenheit heißt auch differieren. Ja? Difference, Differenz. Das eine, das Leben der Immanenzebene ist der Akt des Differé, ja? Des sich von sich selbst abscheidend und damit mit sich selbst unterscheidend. Das Hen Diaphoren, Hen Pan Diaphoren. Also dieses berühmte Diaphoren von Heraklit, das dann bei Hegel als Dialektik zur Sprache kommt und das dann, wenn man will, in der Frankfurter Schule beginnt, als dieses eine, die Differenz, die mit sich selbst, in Differenz sich selbst und genau in diesem sich von sich selbst wegdifferenzieren, ihre eigene Lebendigkeit. Ja? Aber diesen Begriff, das eine, das sich jetzt in die Allheit seiner Komponenten auseinander differenziert, das ist eben erst erklärbar auf der nächsten Stufe, auf der wir noch nicht sind und Sie daher die Frage richtig stellen, nämlich, was heißt dann Leben? Und die Antwort von Deleuze habe ich indirekt ja eigentlich schon gegeben. Leben heißt so viel als Vollzug von Differenzierungsprozessen und Ausdifferenzierungsprozessen. Es ist, oder Sie können schön, das ist die heideggersche Datum, es ist das Ereignis der Auseinandersetzung. Ja, das ist Heideggers Interpretation von heraklitischen einen sich von sich selbst unterscheidenden und damit das viele produzierende Eine. Ja, also da haben Sie kein Vieles mehr, das dem einen natürlich äußerlich ist, sondern in der Auseinandersetzung des einen entsteht und generiert dieses eine die Modalitäten des Vielen. Ja. Und Sie können daher, dass, wenn Deleuze sagt, all eines, dann können Sie hier die Vielheit der Modifikationen, und das ist Spinoza pur, Sie können die Vielheit dieser Modifikationen nicht mehr von dem Feld des einen trennen. Ja. Aber wie gesagt, da hoffe ich, dass ich in den nächsten 2 Stunden, heute noch nicht, wenn wir zum Agamben-Text kommen, da beginnt dann gleich die Frage von Agamben. Wir müssen uns, und da wird er dann aktuell historisch, warum haben die beiden letzten Werke, so beginnt der Agamben-Text dann, warum haben die beiden letzten Werke von Deleuze und von Foucault plötzlich den Terminus Leben ins Zentrum gerückt? Also sozusagen kurz bevor sie tot sind, bevor sie sterben, kommt bei beiden, bei Foucault, bei Deleuze, der Name eigentlich, was ist das, ein Leben? Nochmal als Zentrum ihrer Philosophien. Und mit dieser Feststellung beginnt Agambens Text dann, den ich in nächste Stunde dann kommen werde, indem er fragt, was bedeutet das auch Philosophie geschichtlich, oder wenn ich es ganz pathetisch nenne, in welchem philosophiegeschichtlichen Kairos stehen wir, dass diese 2 Denker am Ende in den letzten Texten ihres Lebens den Terminus Leben ins Zentrum ihrer Philosophie stellen. Und brauchen wir, so deutet Agamben das daher, deutet das nicht hin, und denken Sie nur an die Lebenswissenschaften. Gleichzeitig, die Physik hat ja einen Joker erlitten im 20. Jahrhundert, ja, weil bis in die 60er Jahre, kann man sagen, war die Physik die sogenannte Leitwissenschaft plötzlich geworden. Ja, wer wirklich etwas auf sich hielt, der war Physiker. Und dann kommt plötzlich so etwas, dass wir, wenn Sie heute fragen, weltweit, welches ist die neue Leitwissenschaft, dann kommen die Life Sciences. Ja? Und jetzt können wir als Philosophen sagen, ja, ja, vergiss die Life Sciences. Das ist so irgendwie Reduktionismus, oder die Philosophen, das ist die schlechte Seite, eine der schlechten Seiten, sie haben mehrere schlechte Seiten, aber eine der ganz schlechten Seiten ist, dass sie mit den Gegnern oft wahnsinnig schnell fertig werden. Ja, sie haben so ein Argument, Reduktionismus, und das heißt dann, ich muss mich mit Neurowissenschaften oder so Dingen gar nicht auseinandersetzen, weil für einen Philosophen ist es nahezu unwürdig, sich in die Tiefen solcher positivistischer und empiristischer naturwissenschaftlichen, scientistischen, welche philosophischen Schimpfworte dann kommen. So einfach, glaube ich, soll sich die Philosophie, ihre Auseinandersetzung mit ihren Gegnern, und ich würde das sehr wohl auch als Gegner sehen, aber ich gehe das auf einer anderen Seite an. Wenn wir die Life Sciences versuchen zu kritisieren, dann sollten die Philosophen ein halbwegs brauchbares Konzept von Leben. Also wenn wir schon meinen, dass das reduktionistisch ist, dann glaube ich nicht, dass wir uns damit schon zufrieden geben sollten, sondern dass wir die Denkarbeit und Begriffsarbeit leisten. Was heißt dann Leben, wenn wir schon der Meinung sind, wir haben einen besseren Begriff von Leben als die sogenannten Leitwissenschaft derzeit, der Life Sciences, ja? Und in diese Richtung geht dann der Agamben-Text. Also wie weist das noch hin, weist das nicht in eine Richtung, dass es eine der entscheidenden Aufgaben der derzeitigen Philosophie ist, einen bestimmten Begriff und ein bestimmtes Konzept von Leben zu generieren, das nicht nur konkurrenzfähig ist gegen die Life Sciences, sondern dass, wenn man will, den alten philosophischen Stolz hat, hier etwas zu liefern, von dem wir überzeugt sind, dass das etwas trifft, was andere Konzeptionen des Lebens vielleicht übersehen, reduzieren oder nicht mehr in den Blick bekommen. Und in die Richtung soll ja eher diese Vorlesung im Laufe des Semesters dann gehen. Und eben die Theorie natürlich ist, dass wir zu einem wirklichen philosophischen Begriff von Leben nur kommen, wenn wir das Leben wieder beginnen, von der Immanenzebene her zu bringen. Das ist ein Leben, das dem Philosophischen, das der Philosophie würdig und angemessen ist. Das ist natürlich die Theorie, die von Deleuze, wenn man Agamben folgt, auch von diesen ganzen biopolitischen Diskursen von Foucault her im Hintergrund steht. Hat die, wenn die Philosophie Zukunft haben will, um es nochmal pathetisch zuzuspitzen, das ist die These von Agamben, dann wird sie sich bemühen müssen, hier einen vernünftigen Begriff von Leben zu generieren. Und der muss so vernünftig sein, dass er im wahrsten Sinn des Wortes, da sind wir stolz, Metaphysiker und Ontologen zu sein, nämlich stolz zu sagen, wir denken einen Begriff, der kommt aus der Seinsebene. Und ihr zeigt mal, ob euer Begriff diesem Begriff von Leben gewachsen ist. Sozusagen, das wäre eher die Konstellation, in die Agamben gehen. Ja? Können wir sowas konstruieren? Gut, also jetzt noch einmal, ich habe jetzt wegen den Fragen, die gekommen sind, vorgegriffen auf etwas, wo ich eigentlich erst in einer, circa jetzt hinkommen wollte, in dem jetzigen Zeitpunkt. Daher gehe ich noch ein allerletztes Mal zurück auf Kant, mit dem ich dann aber auch abschließen möchte, um Ihnen nochmal zu zeigen, dass was Deleuze hier entwirft, hat Hand und Fuß. Und das hat nicht irgendwelche Kritikpunkte von irgendwelchen Philosophen, sondern von den sogenannten Mastercodes der abendländischen Philosophie. Seine Philosophie ist Auseinandersetzung, und zwar sehr affirmierende, wie wir gesehen haben, also weitgehend affirmierende Auseinandersetzung mit Kant und seiner Kritik der reinen Vernunft. Wenn auch nicht ein Kantianer, wie wir inzwischen begriffen haben. Also möchte ich noch zwei prekäre Stellen aus der Kritik der reinen Vernunft vorlesen, um nochmal zu zeigen, in welchem Horizont wir hier überhaupt denken, Kritik der reinen Vernunft. Alles aus der transzendentalen Ästhetik, also ganz am Anfang der Kritik der reinen Vernunft. Sie sehen, wie viele Jahre man bräuchte, um eine Vorlesung zu halten, die einem vom Anfang bis zum Ende der Kritik der reinen Vernunft von Kant führt. Also das heißt, wir müssten hier einige Jahre wahrscheinlich gemeinsam sitzen, um halbwegs so einem Werk gerecht zu werden. Der Raum wird als eine unendlich, also das ist Kant, der Raum wird als eine unendlich gegebene Größe vorgestellt. Ja, Größe ist auch sozusagen eine Größe im Unterschied zum Begriff. Größe ist die Übersetzung von Continuum von Kant. Also das ist das, was früher die Griechen Synechen und Continuum genannt hätten. Ja? Der Raum wird als ein unendlich gegebenes Continuum, können Sie auch sagen. Also eine unendliche Größe, und das ist wichtig, Größe heißt hier so viel wie etwas Singuläres. Das heißt, es gibt eben für Kant nur den einen Raum, so wie es nur die eine Immanenz gibt. Ja? Eine Größe ist etwas Singuläres. Es gibt keinen zweiten Raum neben dem Raum. Wo soll der sein? Wo soll der zweite Raum neben dem Raum sein? Es gibt Räume neben Räumen im Plural, aber wo soll der Raum neben dem Raum sein? Der Raum hat kein zweites. Der ist eine Singularität, wie Kant auch sagt, er ist ein singuläres, er ist ein Kontinuum, er ist eine Größe. Das war der. Und das ist ja der Grund nochmal, warum man sagt, warum handelt es sich beim Anschauen des Raums um Anschauen? Weil im Sprachgebrauch von Kant Anschauung so viel bedeutet hat, Anschauung geht immer auf etwas Singuläres. Ja? Also wenn wir Anschauung in dem empirischen Sinne haben, dann habe ich einen Gegenstand von mir. Ja? Zum Beispiel dieses eine Buch, das ist kein Begriff vor mir, sondern etwas, was ich anschaulich vor mir habe, weil es ist eine Sache. Ja? Und wenn ich das hier nehme, ist das Anschauung, weil die Anschauung immer auf etwas Singuläres geht, auf das sie hinschaut. Und genau darum nennt Kant das a priorische Anschauungsformen,
weil er sagt, der Raum ist eine Singularität. Wo soll der zweite Raum neben dem Raum sein? Es gibt ihn nicht. Und in dem Sinne stimmt es ja wohl, hat der Raum als Singuläres etwas Absolutes. Darum spricht ja auch Deleuze permanent. Die Immanenzebene ist sehr wohl ein Denken des Absoluten. Und woher haben die liberalen Demokratien diesen Horror, das Wort Absolut in den Begriff? Woher haben wir so wahnsinnig viel Angst vor diesem Wort Absolut? Na, Kant verwendet das hier, Größe heißt, der eine Raum ist ein Absolutes ohne ein Zweites. Und darum ist er anschaulich und nicht Begriff wieder. Weil er eine einzelne Erscheinung ist. Ein Raum, daher ist er nur intuitiv anschaulich zugänglich und kann nicht verwechselt werden mit einem reinen begrifflichen Zugang. Der Begriff geht auf das Allgemeine, auf die gemeinsamen Merkmale von vielen einzelnen Dingen. Aber ein einzelnes Ding habe ich immer anschaulich. Einen Menschen, den ich anschaue, ist ein Einzelner. Ein einzelnes Ding. Und genau das heißt hier Größe. Der Raum wird als eine unendliche, also grenzenlose Aperon, hier haben wir genau die, als eine Fläche, als eine Ebene vorgestellt, und zwar als eine singuläre. Ich kann nicht sagen, dort endet der Raum und da beginnt ein zweiter Raum. Und dann würde Kant sagen, nein, dann denke ich, das eine ist ein Teilbereich und das andere ist ein anderer Teilbereich, das Außen dieses einen Raums. Nun muss man zwar einen jeden Begriff als eine Vorstellung denken, die in einer unendlichen Menge von verschiedenen möglichen Vorstellungen als ihr gemeinschaftliches Merkmal enthalten ist. Also das haben wir schon öfters gesagt. Wenn ich einen Begriff vom Menschen habe, dann denke ich im Begriff gemeinsame Merkmale, die die vielen Menschen, die hier sitzen, miteinander teilen. Das macht den Begriff aus, er geht auf das Allgemeine, das heißt auf gemeinsam geteilte Merkmale. Wenn ich den Begriff des Baumes habe, dann denke ich an das Koinon-Griechisch, ich denke an die gemeinsamen Bäume, die die vielen Bäume miteinander teilen. Das ist so Sprachgebrauch bei Kant. Und das ist sozusagen, was er hier anspricht. Mithin diese, und jetzt sagt er, das heißt, raffiniert, diese Begriffe, dieser eine Begriff hat alle Merkmale unter sich. Ja, das ist ganz wichtig. Er hat alle Merkmale unter sich. Das heißt, der Begriff als solcher begreift, ist ein Inbegriff von Merkmalen. Könnte man sagen, die er unter sich hat, wie Kant sagt. Unter sich, aber kein Begriff als ein solcher kann gedacht werden, als ob er eine unendliche Menge von Vorstellungen in sich enthielte. Ja? Das ist genau der Unterschied von einer Größe gegenüber einem Begriff, von einem Kontinuum gegenüber einem Merkmal, das viele Dinge gemeinsam teilen. Der Raum ist nicht einfach so ein Merkmal, das viele Dinge miteinander teilen, sondern der Raum wird gedacht als eine kontinuierliche Größe, die wir untereinander teilen. Und dieses eine Feld der Immanenz, sagt Kant selbst hin, wenn ich es jetzt übersetze, hat all seine Teile in sich. Das ist das Besondere einer Größe oder eines Kontinuums. Das heißt, es ist eben nicht so, dass ich die Einheit hier erst aus den vielen Zusammenfügen denke. Das ist keine Assemblage im Sinne von Deleuze. Sozusagen eine Assemblage ist immer ein Zusammenfügen der vielen Teile. Aber die Ebene, sagt Deleuze immer, ist nicht eine Zusammenfügung, sondern es ist schön das griechische Wort synechein für Kontinuum, es ist eines, wo immer schon alles gesammelt zusammen ist. Ja? Hier geht die Gesammeltheit der vielen, den vielen voraus und nicht umgekehrt. Ist das ein von vielen gemeinsam geteiltes Merkmal? Das ist, was es ist. Und Sie haben hier wirklich das Wort in sich. Das weist vor, wenn Sie so wollen, genau in das, was Deleuze Immanenzebene. Und jetzt sagt er, erstaunlicherweise wird aber genauso der Raum erfahren. Der Raum ist genauso eine kontinuierliche Größe, die all ihre räumlichen Teile in sich hat und sich daher radikal von einem Begriff unterscheidet. Gleichwohl wird der Raum so gedacht, denn alle Teile des Raums in Unendliche sind zugleich. Also ist die ursprüngliche Vorstellung vom Raume Anschauung a priori und nicht Begriff. Also hier haben Sie genau diese Trennung von Ebene und von Begriff. Und jetzt das Zweite, was Deleuze dem Kant vorwirft, was ich ja auch schon gesagt habe, hier liefere ich die Stellen, dass Kant genau das macht, was er auf einer anderen Folie, ich kann nicht so viel hin und her bringen, sagt er, eine transzendentale Illusion besteht darin, dass man das Immanenzfeld zu einer Eigenschaft oder Merkmal von etwas, von einem Dativ, wie er sagt, macht. Das heißt, das Immanenzfeld ist ein Feld, das jemandem gehört. Wem? Ein Feld von wem? Sagt er dann, und dann von Gott, vom Menschen oder, wie Kant sagen wird, vom Subjekt. Und dann sagt er, genau damit führt man wieder Transzendenz in dieses Feld. Genau damit führt man eine neue Transzendenz-Instanz auf diesem Feld an. Ja? Und das hat große Folgen, wenn man das macht. Wie kann nun eine äußere Anschauung dem Gemüte beiwohnen, die vor den Objekten selbst vorhergeht und welcher der Begriff der letzten a priori bestimmt werden kann? Offenbar nicht anders, als sofern sie bloß, und jetzt kommt's, im Subjekt. Kant rollt den gesamten Weltraum hinein in die Subjektivität. Und dann haben wir, nehmen wir die Schwierigkeit, wie kommt dieses Subjekt raus und transzendiert hinüber zur Welt? Und wie begegnet es dort den anderen? Ja? Völlig andere Denkbewegung und Erfahrung von diesen Verhältnissen. Offenbar nichts anderes, als sofern sie bloß im Subjekte als die formale Beschaffenheit desselben von Objekten affiziert zu werden ihren Sitz hat. Also nur als Form des äußeren Sinns über. Wie nennt Kant die Fähigkeit von Objekten affiziert werden zu können? Was ist sein Wort? Was ist die Fähigkeit eines Subjekts von Objekten affiziert werden zu können?
Sinnlichkeit.
Genau, das ist einerseits die Sinnlichkeit und das Vermögen dafür, nennt er wie?
Sinnliches Vermögen.
Genau, und was ist, na, was sind seine Worte? Für die, genau, für sozusagen die Fähigkeit, also Sinnlichkeit ist der Ort, an dem wir von Dingen affiziert werden. Ja? Wenn die Sonne uns an der Haut wärmt, sind wir irgendwo im Bereich der Sinnlichkeit, ja, angelangt. Weil hier affiziert uns irgendein wärmender Körper, ja, oder hellender Körper. Das heißt, wir sind mittlerweile, und die Fähigkeit des Subjekts von solchen Gegenständen affiziert zu werden, zwei Worte hat Kant dafür, wie gleich auch hier in der Transerste habe ich sogar beim ersten genannt. Genau, Gemüt und Rezeptivität. Ja. Das heißt, Rezeptivität, wir kennen ja auch das Wort Rezeptor. Ja, wenn die Sonne scheint und mich wehrt, dann trifft sie auf unsere Rezeptoren. Also für Kant gibt es so etwas wie, das Subjekt hat die Fähigkeit, Affekte aufzulesen. Ja? Und dieses Auflesen und angegangen werden können von sinnlichen Affektionen, nennt er die Rezeptivität des Gemüts. Ja? Das Gemüt ist mehr oder weniger der Ort, an dem wir ausgesetzt sind und, wie Heidegger dann deuten würde, an dem wir nach Kant eigentlich transzendieren im Heideggerschen Sinn. Ja? Das heißt, es ist das eigentliche Transzendenzvermögen, wie in der heideggerschen Deutung, weil wir dort hinauskommen zur Welt und hinüber zu den anderen. Und damit aber würde Deleuze, würde ich sagen, das ist immer noch ein subjektsmetaphysische Haltung von Heidegger, wenn er das so denkt. Ja? Weil er immer noch denkt, wir müssen vom Subjekt hinüber wegkommen, über die Affektionen von der Welt und transzendieren dann uns selbst. Wir haben schon gehört, von Deleuze ist die Denkbewegung ganz anders. Es gibt dieses eine Feld und das bevölkern wir alle. Und daher gibt es das Problem überhaupt nicht. wie komme ich raus von mir selbst? Ich bin immer schon, bevor ich ich bin und bevor der andere ist, ist der Bewohner dieses Feldes, das wir miteinander teilen. Und darum ist dieses Feld präsubjektiv, wie die Löster auch sagen. Das heißt, es ist ein Feld, auf dem Subjekte erscheinen, in Erscheinung treten, aber nicht so, dass sie dieses Feld in sich hätten oder aus sich heraus erst zu diesem Feld kommen müssen, sondern gerade umgekehrt, sie sind, indem sie auf diesem Feld erscheinen. Und daher waren sie nie ohne dieses Feld. Das Feld ist transzendental, heißt wirklich a priori, aber nur a priori für alle auf dem Feld erscheinenden Gegenstände oder Dinge. Wenn ich nicht in der Welt geboren wird, gibt es auch das Feld nicht für mich. Im transzendentalen Empirismus. Aber wenn ich erscheine in der Welt, dann ist dieses Feld immer schon da, weil ich nur auf diesem Feld erscheinen kann. Und Sie sehen hier ganz eine andere Denkbewegung bei Kant. Er nimmt dieses ganze Feld, rollt es, wie Deleuze sagt, hinein in die Subjektivität, hat dann ein Problem, wie er überhaupt noch hinkommt zur Welt. Und warum wir, das ist auch schon, da sehen Sie typische Transzendenzvorstellung von der Terminologie, zum Beispiel Sündenfall oder wir fallen in die Welt. Ja? Das wäre eine typische transzendentale Illusion, diese Begrifflichkeit. Weil es wäre so, als wären wir da schon und würden dann irgendwann in die Welt hineinfallen, so aus uns heraus, und wir wären nicht mehr in unserer Subjektivität. Und es kommt dann der wahnsinnige Abfall in die empirische Welt. Für Deleuze ist das natürlich kein Fallen. Ja? Das ist kein Fallen in die Welt. Von wo fallen wir da? Von außer der Welt oder von irgendeiner Transzendenz fallen wir hinein in die Welt. Also genau das ist, was Deleuze sagen würde. Das führt uns zu schlechten Bildern vom Leben. Das führt uns zu schlechten Bildern vom Leben. Und darum geht es im Letzten. Wir fallen und verfallen auch bei Heidegger noch, wir verfallen der Welt und all diese Termine, ja, die sind, da sind wir noch nahe bei Sündenfall und all diesen Dingen. Aber was Deleuze sagt, nein, da ist überhaupt kein Fallen, da ist ein Fliegen, ein Überfliegen dieser Immanenz. Das ist was anderes als irgendwo von wo höher und hinunterfallen und da in die niederen Ebenen der Sinnlichkeit und des Affiziertwerden werden und dann der dreckige Leib und eben die für Philosophen normalerweise nicht wichtige Frage der Ernährung, wie ich am Anfang gesagt habe. Also all diese Probleme werden dann nieder. Ja, das ist sozusagen das Nieder, das dann da statt die Leiblichkeit, die Aussonderungen des Leibes, all das will man dann weghaben und verdrängen, weil man ja eigentlich hineingefallen ist in diese schreckliche Welt von Leibern und Sex und diesen Dingen, ja, die da unten irgendwo im Souterrain, wie Nietzsche, wir werden ja Nietzsche dann noch machen, und der spricht dann da sozusagen vom Souterrain des Lebens, ja, und die Philosophen haben einen tiefen Instinkt, von diesem Souterrain nicht belästigt zu werden. So einen starken Zug, diese Dinge wirklich zum Niederen zu erklären. Und bei Deleuze, also dieses Immanenzdenken ist nicht so harmlos, wenn man am Anfang denkt, sondern da verkehrt sich im wahrsten Sinne vieles von oben nach unten und von unten nach oben. Ja, und vor allem eben, woraus hinauflaufen soll, es soll ein anderes Bild, ein anderes Konzept, ein anderes Verständnis von Leben dadurch erzeugt. Und das ist, worauf die ganze Philosophie abzielt. Und jetzt nochmal das allerletzte wirklich Kant-Zitat, und dann gehe ich weiter, weil hier wirklich auch dieses Wort, das Sie auch genannt haben, auftaucht nochmal, nämlich das Wort Gemüt. Also er holt das in die Innerlichkeit der Subjektivität und des Gemüts hinein. Ja, sozusagen Kant. Und das ist natürlich für Deleuze nicht gang. Das ist sozusagen diese Innerlichkeitsrhetorik der bürgerlichen Pietisten, die Kant, der Kant war. Weil nun die Rezeptivität des Subjekts von Gegenständen affiziert zu werden, da haben wir es schon, notwendigerweise vor allen Anschauungen dieser Objekte vorhergeht. Also Kant sagt hier, die Fähigkeiten, da sieht man schon die prekären Konstruktionen. Er macht einfach einen Überbau drüber, ja, und sagt, es gibt einerseits die Rezeptivität der Sinnlichkeit, ja, also es gibt Körper, die mich angehen und affizieren und berühren. Ja. Ich nehme halt immer die Sonnenstrahle, aber wir könnten viele andere Wellen, die hier im Raum sind, und mich affizieren, von denen ich wahrscheinlich die wenigsten Ahnung habe, dass sie überhaupt bewusst eine Ahnung habe, dass sie überhaupt da sind. Dann gibt es die Tollen, die durch mich hindurchgehen, das heißt, von denen bin ich völlig unberührt, die tun mir gar nichts und so weiter und so fort. Aber das ist Rezeptivität, das heißt Affektwellen im wahrsten Sinn des Wortes, die von mir aufgelesen, die mich berühren, die mich erregen, so animieren und damit zu einer Art Reaktion meines Gemüts führen. Ja. Weil nun die Rezeptivität des Subjekts von Gegenständen affiziert zu werden, also die wärmende Sonne, notwendigerweise vor allen Anschauungen dieser Objekte vorhergeht, so lässt sich verstehen, wie die Form aller Erscheinungen vor allen wirklichen Wahrnehmungen mithin a priori im Gemüte gegeben sein kann. Also er baut so etwas, als würde es eine reine Form des Gemüts geben, eine reine Fähigkeit zur Rezeptivität, die ist noch vor wir wirklich eine Empfindung haben da und im wirklichen Empfinden von Affektionen ist es dann nur so, als würden wir aus dem Gemüte hinausgehen und hinübergehen in eine äußere Welt, die uns beginnt zu affizieren. Also genau das ist das Bild und genau das kritisiert Deleuze am Anfang dieses Beispiels 3, wo er sagt, hier wird die Immanenzebene wem, einem Dativ zugeschrieben. Und im wahrsten Sinn beginnt das Subjekt, diese Immanenzebene in Besitz zu nehmen. So als würde die Immanenzebene mir gehören. Ja, da kommt sozusagen die Besitzstruktur. Ich bin der Eigner dieser Eigenschaft, ein weltweite Welt um mich herum zu haben. Und ganz anders die Konzeption, die arme Konzeption von Deleuze, der dazu sagen wird, dieses Feld ist der Mann ohne Eigenschaft. Ja, Sie kennen das alle natürlich. Dieses Feld ist das Mann ohne Eigenschaft, der Mann ohne Eigenschaft. Es ist dieses eine Feld, das niemandem gehört, das niemand besitzen kann, das eine Art utopischer leerer Raum zwischen uns und inmitten von uns ist, dass wir bevölkern diese Utopie, Sie wissen das Wort, ich verwende das im wörtlichen Sinne, also Utopos heißt ja keinen Ort haben. Das Feld hat keinen Ort. Ich kann nicht sagen, das Immanenzfeld ist dort oder das Immanenzfeld ist dort. Genau das wäre wieder eine der transzendentalen Illusionen. Ja? Da macht man irgendjemanden, das ist auch ganz wichtig für Derrida, der ja hier oft in der großen Nähe zu Deleuze philosophiert, wir machen jemanden zum Repräsentanten des Immanenz. Das mag sein Amerika, ja, so eine Konstruktion. Amerika ist der Ort der Utopie. Oder Amerika ist der Ort, an dem die Utopie erscheint. Und das würde aber heißen, ist auch wieder Deleuze nahe an Kant, das würde ja heißen, Kant sagt, eine Idee lässt sich nicht demonstrieren. Sie können nicht hinzeigen, da ist die Idee. Und genau das wird hier gesagt, Sie können nicht sagen, Christus ist die Immanenz, der da, das ist Christus und der repräsentiert die Immanenz. Oder der da ist Buddha.
Der ist tot. Christus ist tot, er repräsentiert.
Ich verstehe Sie nicht.
Also wie gesagt, ich kann nicht sagen, da ist Christus, er repräsentiert die Immanenzebene. Christus ist tot, er repräsentiert. Das ist wichtig.
Er repräsentierte.
Er war sie.
Ja, aber eben genau das würde, das ist ja die Pointe, wo ich sagen würde, er war sie auch nicht.
Bitte?
Er war sie auch nicht.
Das, war sie nicht?
Genau, er war sie auch nicht.
Er ist sie nicht mehr.
Er ist sie nicht mehr und er war sie nicht. Und Buddha ist sie nicht und er war sie nicht. Das ist ja, das sind ja genau die, das ist genau das, aber das würde eben schon Kant sagen, eine Idee lässt sich nicht demonstrieren. Es kann keinen Ort geben, der die Immanenzebene ist, weil sich die Immanenzebene nicht abbilden lässt an einem Ort. Was soll das sein? Die ganze Decke bildet sich ab in einer Falte.
Ja, wieso nicht?
Also ja, weil ich sonst genau das mache, was er sagen würde, ich fange an, die Dinge, die auf der Ebene, die eine Ebene bewohnen und bevölkern, mit der Ebene zu verwechseln. Das hat aber an erster Stelle zum Beispiel ein Buddha gemacht. Der Buddha hat, wenn man gefragt hat, Fragen eben sozusagen, ist er das oder das, ist er das Nirvana oder hin und her, dann hat Buddha geschwiegen. Also sigetik, wie Heidegger sagen würde. Das heißt, man kann auf diese Immanenzebene hinweisen, zum Beispiel indem man schweigt, indem man sie erschweigt, wie Heidegger sagt. Aber man kann nicht die Immanenzebene sein. Sie können nicht eine Ebene repräsentieren. Das ist ja einer der wichtigen Gedanken. Es kann keinen Ort geben, der die ganze Welt repräsentiert. Verstehen Sie? Es gibt nicht, das ist genau der Gedanke, den Deleuze hier als eine der transzendentalen Illusionen. Das ist aber schon eine Sache, die am Ende der Kritik der reinen Vernunft bei Kant vorkommt. Das ist eine Sache, die Derrida in der mystische Grund der Autorität beschreibt. Sie können, wenn Sie, Derrida, um das Derrida-Beispiel zu nennen, wenn Sie glauben, es gäbe irgendjemand, der die Idee der Gerechtigkeit repräsentiert. Wir Österreicher, wir repräsentieren die Gerechtigkeit. Oder wir Chinesen, oder wir Amerikaner oder Russen, dann kommen wir in einen Konflikt. Wer ist der Bewerber, wie Platon sagt? Wer ist der Bewerber für diese Repräsentation der Immanenz?
Ja? Naja, jeder, oder?
Jeder befindet sich auf der Ebene und jeder ist in einer gewissen Weise dieser Ebene, aber niemand kann diese Ebene repräsentieren. Niemand kann der Ort des Demonstrierens dieser Ebene sein. Weil dann würden wir die Ebene mit jemand, der diese Ebene bevölkert, verwechseln. Und das ist schon, was Kant sagt. Wenn Sie eine Idee haben, dann drum unterscheidet ja Kant, der war ja auch ein Aufklärer, drum unterscheidet ja Kant zwischen einer Idee und einem Begriff. Wenn Sie haben, ich habe einen Begriff vom Menschen, dann bezieht sich dieser Begriff vom Menschen auf die Menschen für Kant, die wir jetzt hier herinnen zum Beispiel sind. Ja? Das heißt, er bezieht sich auf einzelne Erscheinungen, die diesen und diese Merkmale des Menschseins im wahrsten Sinn des Teilen und damit in einer gewissen Weise repräsentieren. Wir repräsentieren hier den Begriff der des Menschen. Aber wir können nicht, das ist ja, was Kant unterscheidet, das eine ist ein Verstandesbegriff, das andere ist ein Vernunftbegriff, wir können nie eine Idee repräsentieren. Eine Idee kann man nur, ist nur etwas, und das ist, würde er ablehnen jetzt, weil ein regulatives Prinzip, das würde er sagen, Deleuze würde er sagen, auf ein Feld kann man hinzeigen, man kann auf ein Feld hinweisen. Aber wie soll das sein, dass ein Körper auf diesem Feld das Feld ist? Er ist es schon immer, aber er kann es nie repräsentieren. Würde er es repräsentieren, dann müsste er mit dem Feld eins werden. Wenn er aber mit dem Feld eins werden würde, wäre er selbst gar nicht mehr auf diesem Feld da. Das heißt, er bringt sich selber zum Verschwinden. Es kann nicht ein Körper...
Er kreuzigt sich.
Kreuzig. Er bringt sich zum Verschwinden. Ich würde das eher asiatisch sagen. Ein Körper kann nicht das Feld der Welt sein. Er kann das nicht besitzen. Und das ist aber eine wichtige Sache, weil das heißt, es gibt und kann nicht geben irgendeinen Begriff, der diesen utopischen Raum des Manns ohne Eigenschaften für sich zu sich gehörig oder ihm gehörig besetzen kann. Es kann sehr wohl Menschen geben, die auf diesen Ort hinweisen. Und das sagt ja Deleuze, die Philosophen müssen das. Die müssen permanent das Undenkbare dieser Ebene denken. Und damit weisen sie auf ihre Weise auf diese Ebene hin, aber sie sind nicht diese Ebene. Es kann nicht ein Ding diese Ebene sein. Und das wäre gerade eine der transzendentalen Illusionen für Deleuze. Und hier ist aber die Schwierigkeit bei Kant, als würde das bürgerliche Subjekt diesen Ort so besetzen, dass es diesen Ort des Weltweiten der Welt, das wir teilen, als dem Subjekt zugehörigen besitzen. Und damit zentriert es mehr oder weniger dieses ganze Feld in sich hinein und macht es zum Besitz der Subjektivität. Wenn man will, hier ist eine philosophische Kritik an Besitzansprüchen, bürgerlichen Subjektivitätsbesitzansprüchen an diesem Feld. Dieses Feld hat kein Copyright. Dieses Feld gehört niemand. Dieses Feld ist ein offenes Feld, das wir teilen, das aber niemand von uns in Besitz nehmen kann oder gehören. Und damit sehen wir schon, wenn wir in diese Richtung gehen, dass diese Immanenzebene wieder gefährlich ist, wie Deleuze sagen würde, denn sie ist auch gefährlich für die bürgerliche Ordnung der Welt. Wer hat das Copyright auf das Offene der Welt, das wir hier teilen? Gehört das mir, gehört das Ihnen? Sollen wir uns streiten, wem das gehört, und gegenseitig die Köpfe einschlagen, um dann zu sagen, der Sieger kriegt dieses Feld? Ja. Und der hat dann den Besitzanspruch, so als wie ein König, ja. Der hat jetzt so, und Deleuze nimmt ja das Beispiel des Königs und dann nimmt er wieder auf Spinoza Bezug. Er sagt genau, die klassische Konzeption des Königs ist genau das Gegenteil von dem armen Mann ohne Eigenschaften, ja, dem besitzlosen Mann oder Feld. Denn er sagt, ein König ist ja nicht nur ein König, sondern ein König hat ein Königreich. Ja. Und das ist genau die Figur, die auch schon bei Spinoza vorkommt. Der König ist das Zentrum der Umgebung, die er hat. Und er beherrscht und regiert von seinem Zentrum aus die ganze Umgebung, die Stadt, den Hof, bis hinaus zum Kosmos. Und er, der König, wird das Zentrum der Welt. Und Deleuze würde sagen, das ist kein Mann ohne Eigenschaft. Das ist nicht Immanenz eben. Das ist die Zentrierung der Immanenz eben in einer Form von Subjektivität und die als transzendentale Illusion endet in Beherrschung. Also vom politischen Raum her gesehen oder gedacht. Genau, die anderen habe ich vorgenommen. Das habe ich alles schon gesagt. Genau, das haben wir auch schon gesagt. Das heißt, wir kommen jetzt im wahrsten Sinn des Wortes, jetzt wo ich ende, hinüber zu dem nächsten Buch. Also damit habe ich Was ist Philosophie abgeschlossen und ich gehe dann in der nächsten Einheit über zu dem Buch Immanenz, ein Leben. Das ist ein ganz kurzer Text, Sie haben den alle gelesen schon, von Deleuze und werde dann, da der sehr kurz ist, versuchen, nächste Stunde auch dann schon hinüberzugehen zu dem Agamben-Text, also anfangen mit dem Agamben-Text. Das ist zumindest mein Vorhaben, wenn uns die Bewegungen der Immanenzebene dahin führen sollen. Danke.